Hi und willkommen zu Deutschland 3345. Folge 3345: Diplomatisches Wabonk. Im Herbst 1933 war Joseph Goebbels wirklich ein vielbeschäftigter Mann. Im September und Oktober brachte er mit dem Reichskulturkammergesetz und dem Schriftleitergesetz zwei wichtige Vorhaben durchs Kabinett, um den Zugriff seines Propagandaministeriums auf den Kulturbereich und die Medien zu verstärken. Aber nicht nur innenpolitisch war Goebbels viel beschäftigt, auch in der Außenpolitik startete er seine ersten Gehversuche. Die Möglichkeit dazu bot sich, als ihn Außenminister Konstantin von Neurath einlud, die deutsche Delegation zur geplanten Tagung des Völkerbundes in Genf zu begleiten. Goebbels musste nicht zweimal überlegen. Er hatte gegen den Widerstand des Auswärtigen Amtes durchgesetzt, dass sein Propagandaministerium auch für die Propaganda im Ausland zuständig war. Nun bot der Besuch in Genf die ideale Möglichkeit, diese Zuständigkeit in Szene zu setzen. Bei diesem Vorhaben kam ihm nicht nur Außenminister Neurath freundlichst entgegen, sondern auch die internationale Presse. Für deren Vertreter wurde die Anwesenheit des Reichspropagandaministers in Genf zur Sensation. Er war der braune Agitator, der geifernde Antisemit, der Regisseur gigantischer Massenaufmärsche. Kurzum, er war ein Garant für bombastische Schlagzeilen und steigende Auflagen. Goebbels selbst dachte freilich nicht daran, diese Seiten seiner öffentlichen Persönlichkeit zur Schau zu stellen. Zur Enttäuschung der Reporter trat er selbstbewusst und betont gelassen auf. Sein ausgeprägter Instinkt, Stärken und Schwächen seines direkten Gegenübers einzuschätzen, halfen ihm dabei, die Diplomaten und Pressevertreter einen nach dem anderen von sich einzunehmen. So sehr er sich bemühte, auf dem diplomatischen Parkett den Charmeur zu spielen, so wenig nahm er sich beim Tagebuchschreiben zurück. Die Verhandlungen des Völkerbundes fand er deprimierend, eine Totenversammlung, Parlamentarismus der Nationen. Der französische Vertreter Paul Boncoeur war ihm ein eitler Posseur, kein Kerl. Und an dem österreichischen Bundeskanzler Dollfuß, der die Nazi-Partei in seinem Land hatte verbieten lassen, ließ er, wenig überraschend, kein gutes Haar. Ein Zwerg, ein Geck, ein Schlawiner. Mit sich selbst und seinem Auftreten in Genf war Goebbels hoch zufrieden. Ich werde beäugt und begutachtet, wie haushoch wir Deutschen doch überlegen sind. Mit stolz geschwellter Brust notierte er seine Eindrücke von einer Rede, die er vor etwa 300 Journalisten aus der ganzen Welt gehalten hatte. Ganz kühl empfangen. Ich rede und habe einen meiner besten Tage. Durchschlagender Erfolg. In der Diskussion bleibe ich absoluter Sieger. Peinliche Fragen, aber ich bin nie um meine Antwort verlegen. Alles geht gut. Ich bin ganz selig. Ob die anwesenden Presseleute diesen Eindruck teilten, sei einmal dahingestellt. In seinen Ausführungen lobte Goebbels das Dritte Reich selbstverständlich in den höchsten Tönen. Er war sich nicht einmal zu schade, das neue Regime als eine veredelte Art von Demokratie zu bezeichnen. Als der Propagandaminister kurz darauf von Genf nach Berlin zurückreiste, schwirrte ihm der Kopf von den vielen Eindrücken, die er von seiner diplomatischen Premiere mit nach Hause nahm. Er hatte so viele neue Einsichten gewonnen und war bereits fleißig dabei, Pläne für die zukünftige Außenpolitik des Dritten Reiches zu schmieden. Wie es seine Art war, wollte er seinem Führer sogleich Bericht erstatten und ihm mit klugen Ratschlägen zur Seite stehen. Was der Propagandaminister nicht ahnte, im Regierungsviertel in der Wilhelmstraße waren die Würfel für die außenpolitische Linie der nächsten Zeit längst gefallen, und zwar ohne ihn. Sein Ausflug nach Genf war nichts anderes als ein Ablenkungsmanöver gewesen. Das würde Goebbels aber erst Wochen später erfahren, als einer der letzten aus der braunen Führungsklique. Lasst uns an dieser Stelle noch einmal einen Blick zurück in die erste Jahreshälfte 1933 werfen. Falls euch dieser Rückblick nicht reicht, hört einfach in Folge 3328 rein, da haben wir die diplomatischen Geplänkel dieser ersten Wochen und Monate im Detail auseinandergenommen. Das Folgende fasst dieses Geplänkel zusammen, bietet aber auch noch ein paar neue Informationen. Bis weit ins Frühjahr hatte sich der Reichskanzler, also Hitler, kaum um die Außenpolitik geschert. Seine autokratischen Partner bestimmten den Kurs, wie sich bei den internationalen Abrüstungsverhandlungen in Genf zeigte. Dort erklärte Ende April ein deutscher Spitzendiplomat einigen ausländischen Kollegen hinter vorgehaltener Hand, Deutschland strebe den Aufbau eines 600.000 Mann starken Heeres an. Und er machte deutlich, dass man bereit sei, die Verhandlungen platzen zu lassen und aus dem Völkerbund auszutreten, falls die Siegermächte sich dagegen sperrten. Diese kompromisslose nationalistische Linie wurde zu diesem Zeitpunkt nicht von Hitler, sondern von Außenminister Neurath und Reichswehrminister Blomberg gefahren. Ihr Kanzler war da weitaus vorsichtiger, denn Hitler sorgte sich vor einem militärischen Eingreifen Frankreichs. Bereits 1923 hatte der Nachbarstaat Soldaten in das entmilitarisierte Rheinland geschickt und das Ruhrgebiet besetzt. In Gesprächen mit Neurath und Blomberg forderte Hitler deshalb, abzuwarten und die Verhandlungen nicht zu gefährden. Am 17. Mai 1933 hielt der Kanzler auf Anregung Neuraths im Reichstag eine offensiv vermarktete Friedensrede, die im Ausland überwiegend positiv aufgenommen wurde. Manche internationalen Zeitungen feierten den Naziführer bereits als Staatsmann von Weltformat. Er fordere eigentlich ja nur, sagten sie, eine Selbstverständlichkeit, nämlich die gleichberechtigte Teilhabe Deutschlands an den Abrüstungsverhandlungen. Was auf den ersten Blick fair und gerecht klang, war in Wirklichkeit eine volle Breitseite gegen den Versailler Friedensvertrag und damit gegen die Nachkriegsordnung insgesamt. In seiner Rede erwähnte Hitler den Vertrag ganz bewusst mit keinem Wort. Stattdessen warnte er davor, Deutschland ungerechte Bedingungen bei der militärischen Rüstung aufzuzwingen. Damit legte der deutsche Reichskanzler die Latte für die Genfer Verhandlungen sehr hoch. Nach seiner Logik, die im Ausland, wie gesagt, Widerhall fand, war praktisch jede Verhandlungsgrundlage, die nicht von der vollen Gleichberechtigung ausging, ungerecht. Dabei gab es bereits völkerrechtlich bindende Vereinbarungen über die Stärke des deutschen Militärs, nämlich eben jenen Versailler Friedensvertrag. 1919 war Deutschland unter anderem auf ein Heer von 100.000 Mann beschränkt worden. Hitlers sogenannte Friedensrede kolportierte nun nichts anderes als die alte nationalistische Erzählung von Deutschland als Opfer der Siegermächte des Ersten Weltkrieges. Diese Sichtweise auf das Kriegsende und den Friedensschluss war in Deutschland weit über die nationalsozialistischen Kreise hinaus populär. Selbst in der Arbeiterbewegung hatte man den Versailler Vertrag abgelehnt. Deshalb war es dann vor allem dieser Teil der Rede, der beim heimischen Publikum auf offene Ohren stieß. Der neue Kanzler stellte sich vor die Weltöffentlichkeit und prangerte Deutschlands ungerechte Behandlung an, streckte aber zugleich die Hand für Verhandlungen aus. Das gefiel. In seiner Rede stellte Hitler, ohne es direkt anzusprechen, die Motive der Siegermächte in Frage. Sollten Frankreich und Großbritannien auf strenge Abrüstungsvereinbarungen für Deutschland bestehen, stecke dahinter nicht die Sorge um die Nachkriegsordnung, sondern der Versuch, Deutschland von den Verhandlungen zu vertreiben. Sein Opferframing trieb Hitler auf den Höhepunkt, als er abschließend in seiner Rede ankündigte, falls die Siegermächte die Gleichberechtigung seines Landes weiter missachteten, bleibe den Deutschen als dauernd diffamiertes Volk nichts anderes übrig, als die Verhandlungen abzubrechen und zudem aus dem Völkerbund auszutreten. Damit hatte der Naziführer die Saat gelegt für eine Argumentationsweise, die er im Herbst 1933 voll ausnutzen würde. Nach Hitlers Friedensheuchelei im Reichstag erhöhte Großbritannien den Druck auf seinen französischen Verbündeten, damit eine Einigung doch noch zustande käme. So legten die Siegermächte in Genf den sogenannten MacDonald-Plan auf den Verhandlungstisch. Aber weder Frankreich noch Deutschland zeigten sich damit zufrieden. Statt jetzt bereits die Konfrontation zu suchen, wie beispielsweise Reichswehrminister Blomberg immer noch forderte, wies Hitler die deutsche Delegation in Genf an, mit Frankreich direkt zu verhandeln. Die bilateralen Gespräche, die sich über viele Wochen hinzogen, hatten freilich keineswegs das Ziel, zu einer Einigung überhaupt zu kommen. Sie sollten die Verhandlungen so lange wie möglich verzögern, um das Rüstungsprogramm der Reichswehr so weit wie möglich gedeihen zu lassen. Kanzler Hitler und Außenminister Neurath wollten auf eine günstige diplomatische Gelegenheit warten und die Siegermächte vor vollendete Tatsachen stellen. Trotzdem blieb Reichswehrminister Werner von Blomberg dabei, man müsse die Abrüstungsverhandlungen besser früher als später platzen lassen. Anfang September sagte einer seiner engsten Mitarbeiter einem französischen Diplomaten in Berlin, Deutschland werde bald die Genfer Konferenz verlassen. Ende des Monats September sahen dann aber auch die Autokraten im Auswärtigen Amt den Zeitpunkt für gekommen. In 2-4-Augen-Gesprächen mit dem Reichskanzler empfahlen sowohl Außenminister Neurath wie sein Staatssekretär Wilhelm von Bülow den Rückzug aus Genf und den Völkerbund. Hitler selbst hatte, wie gesagt, keinerlei Skrupel vor diesen Schritten. Es ging ihm nur darum, den richtigen Moment abzupassen, um das Risiko zu minimieren und einen möglichst großen Effekt zu erzielen. Wenige Tage nach den Gesprächen mit seinen Spitzendiplomaten entschied sich der Reichskanzler zum Handeln. Noch blieb die Entscheidung geheim, von ihr wusste nur eine Handvoll Personen. Als er am 13. Oktober sein Kabinett über den Rückzug aus Genf und den Austritt aus dem Völkerbund informierte, gab er zugleich bekannt, er werde das deutsche Volk auffordern, sich durch eine Volksabstimmung mit der Friedenspolitik der Reichsregierung zu identifizieren. Diese Idee war nicht neu. Bereits im Sommer 1933 hatte Hitler unter anderem mit Joseph Goebbels darüber gesprochen, wie man aus dem diplomatischen Poker innenpolitisches Kapital schlagen konnte. Gegenüber seinen Ministern betonte der Reichskanzler nun aber vor allem den außenpolitischen Nutzen einer Volksabstimmung. Mit diesen Maßnahmen nehmen wir der Welt die Möglichkeit, Deutschland einer aggressiven Politik zu bezichtigen. Dieses Verfahren gibt ferner die Möglichkeit, die Aufmerksamkeit der Welt ganz anders als bisher zu fesseln. Am nächsten Tag, den 14. Oktober, gab die deutsche Regierung offiziell bekannt, was man beschlossen hatte. Der 14. Oktober war nicht von ungefähr ein Samstag. Hitler hatte diesen Tag absichtlich gewählt, weil er glaubte, dass die ausländischen Regierungen am Wochenende weniger handlungsfähig sein würden. Es würde nicht die letzte außenpolitische Bombe sein, die der Naziführer an einem Samstag oder Sonntag platzen lassen würde. Dieses spezielle Timing würde zu einem regelrechten Markenzeichen von Hitlers Überrumpelungsdiplomatie werden. Wie nicht anders zu erwarten, reagierte das Ausland mit mehr oder weniger scharfen Protestnoten. Aber die militärische Intervention, die Hitler und seine Helfer bewusst riskiert hatten, die blieb aus. Anders als das Dritte Reich in den folgenden Jahren hielten sich die Siegermächte an den sogenannten Briand-Kellogg-Pakt. Dieses internationale Abkommen hatte 1928 einseitige militärische Aktionen geächtet und die diplomatische Konfliktlösung verbindlich festgeschrieben. Ausgerechnet Frankreich war überdies politisch gar nicht in der Lage, ins entmilitarisierte Rheinland einzumarschieren. Denn das Land steckte in einer tiefen Regierungskrise. Ein solcher Schritt wäre auch wohl schwer vor der Weltöffentlichkeit zu rechtfertigen gewesen, denn Hitlers konstante Friedensheuchelei hatte eben doch einen gewissen Effekt erzielt. In Deutschland begann nun ein Wahlkampf der besonderen Art. Die Reichsregierung nutzte ihre Macht über die Medien schonungslos aus. Offen formulierte Gegenrede war längst nicht mehr möglich. Als Hitler im Radio sprach, um seine Entscheidung zu begründen, wurde die Rede, wie viele andere vor ihr, selbstverständlich von allen Sendern übertragen. Obwohl mittlerweile praktisch alle Bereiche der Öffentlichkeit im Sinne der Nationalsozialisten gleichgeschaltet waren, führten sie auch diesen Wahlkampf mit jenem gigantischen Aufwand, der zu ihrem Markenzeichen geworden war. Man wollte offensichtlich nichts dem Zufall überlassen. Und so flog Hitler wieder einmal kreuz und quer durchs Land, von einer Wahlveranstaltung zur nächsten. Fast wäre ihm das zum Verhängnis geworden. Einmal fiel nämlich mitten im Flug der Kompass aus, als weit und breit keine geeignete Landemöglichkeit in Sicht war. Hitler und sein Pilot orientierten sich notdürftig an einigen Geländemarken, die man von früheren Flügen kannte, und mit den letzten Treibstoffreserven landete die Maschine auf einem kleinen Flugplatz. Am Morgen des 12. November 1933 öffneten die Wahllokale und die Stimmzettel wurden ausgeteilt. Der Stimmzettel für die Volksabstimmung erwähnte weder die Abrüstungsverhandlungen noch den Völkerbund. Die Frage, über die die Wählerinnen und Wähler nun zu entscheiden hatten, war ganz auf den eigentlichen Zweck der Volksabstimmung ausgelegt. Billigst du, deutscher Mann, und du, deutsche Frau, diese Politik, deiner Reichsregierung und bist du bereit, sie als den Ausdruck deiner eigenen Auffassung und deines eigenen Willens zu erklären und dich feierlich zu ihr zu bekennen? Hier sollte offensichtlich keine sachliche Entscheidung getroffen werden. Es ging einzig und allein darum, die Zustimmung zum neuen Regime zu dokumentieren. Die Formulierung täuschte dabei auch noch darüber hinweg, dass im Mittelpunkt der Wahlkampfpropaganda nicht die Reichsregierung, sondern die Person Adolf Hitlers gestanden hatte. Reichsregierung und Hitler, den mittlerweile auch die nicht-nationalsozialistische Presse Führer nannte, waren bereits jetzt im Herbst 1933 ein und dasselbe geworden. Parallel zur Volksabstimmung fand auch nochmal eine Reichstagswahl statt. Das Parlament hatte sich zwar selbst entmachtet und die Abgeordneten der SPD und der KPD hatten ihre Sitze verloren, aber noch gab es viele Parlamentarier, die nicht der NSDAP angehörten. Das sollte sich jetzt ändern. Eine echte Wahl hatten die Menschen nämlich nicht. Der Stimmzettel war denkbar kurz. Es gab ja auch keine Parteien mehr außer der NSDAP. Darum stand auch nur die Nazi-Partei auf dem Stimmzettel. Daneben der gewohnte Kreis, in dem man sein Kreuzchen machen konnte. Eine Möglichkeit, die Einheitsliste der NSDAP abzulehnen, wurde nirgendwo erklärt. Das Regime hatte das ganze Wahlverfahren offensichtlich ad absurdum geführt. Es ging aber ja auch bei der Reichstagswahl nicht mehr darum, eine echte Wahl zu haben. Entscheidend war allein die dokumentierte Zustimmung. Um sicherzustellen, dass die Menschen trotzdem zur Wahl gingen, also die, in Anführungszeichen, richtige Entscheidung trafen, wurde zum Urnengang am 12. November eine beispiellose Mischung aus Propaganda und Repression aufgeboten. Die Straßen waren mit schwarz-weiß-roten und Hakenkreuzfahnen, Kränzen und Girlanden geschmückt. Ab 7 Uhr marschierte die Hitlerjugend trommelschlagend durch die Straßen. Alte und Kranke wurden eingesammelt und zum Wahllokal gefahren. Manche Ämter und Betriebe marschierten geschlossen zur Stimmabgabe. Überall traf man auf Menschen, die kleine Anstecker mit einem eingeprägten Ja trugen. Diese Wahlabzeichen konnte man, ebenso in Anführungszeichen, für 5 Pfennige nach dem Urnengang kaufen. Wer das Wahlabzeichen nicht trug, der wurde über kurz oder lang darauf angesprochen und aufgefordert, seine Stimme endlich abzugeben. An Bahnhöfen kontrollierte die SA gar die Wahlscheine der Reisenden und schickte diejenigen, die noch nicht gewählt hatten, wieder weg. Für die meisten kam das alles nicht überraschend. Die Zeitungen hatten bereits ja Wochen im Voraus verkündet, Wahlpflicht ist Dienst an der Nation. Dass das Regime an dem Ergebnis dieses Wahltages keine Zweifel aufkommen lassen würde, das zeichnete sich ebenfalls schon vorher ab. Ein Nazi-Blatt aus Westfalen erklärte beispielsweise: Arbeiter, Bauern, Bürger, ihr seid die Nation. Wer den Ruf der Nation zur Pflicht mit Ja am 12. November versäumt, verrät seine eigene Zukunft, des deutschen Volkes Glück. Am Tag der Wahl selbst kam es vielerorts zum Wahlmanipulation, wenn auch noch nicht so flächendeckend und systematisch wie in späteren Jahren. Stimmzettel mussten vor den Augen der Wahlkommission, meist uniformierte SA-Leute, ausgefüllt werden oder wurden heimlich durchnummeriert. Nach Schließung der Wahllokale wurden vorher ausgefüllte Stimmzettel in die Urnen gestopft. Und bewaffnete Braunhemden und auch die Polizei hielten bekannte Oppositionelle vom Wählen ab. Das offizielle Ergebnis des Urnengangs lautete dann, wenig überraschend, 95,1% Zustimmung für die Politik der Reichsregierung und 92,1% für die Einheitsliste der NSDAP. Das waren historische Werte und das waren die von der Regierung gewünschten Werte. Wie groß die wirkliche Zustimmung zum neuen Regime war, lässt sich aus diesen Zahlen aber gerade nicht schließen. Lasst euch einfach noch einmal durch den Kopf gehen oder hört es euch noch einmal an, was ich gerade eben zu den Umständen der Wahl am 12. November berichtet habe. Und dann bedenkt, dass nach all dem auch noch bei der rechnerischen Auswertung der Wahlzettel schamlos manipuliert wurde. Bei der Volksabstimmung schlug man alle ungültigen Stimmen einfach dem Ja-Stapel zu. Und bei der Reichstagswahl wurden einzig und allein solche Stimmzettel als Ablehnung der Einheitsliste gewertet, die dies unzweifelhaft deutlich machten. Was das in der Praxis hieß, habe ich leider nicht herausgefunden. Aber man muss sich das wahrscheinlich so vorstellen, dass der Zettel insgesamt durchgestrichen werden musste oder ein großes Nein draufgeschrieben werden musste. Vielleicht musste man auch alle Namen einzeln durchstreichen, so war es später in der DDR Usus. Möglicherweise gab es auch gar keine zentralen Vorgaben und die Braune Wahlkommission vor Ort handhabte das unterschiedlich. Fakt ist, in den Anleitungen zum Ausfüllen der Stimmzettel war absichtlich nirgendwo erklärt worden, wie man bei der Reichstagswahl die Einheitsliste der NSDAP ablehnt. Vermutlich haben diejenigen Wählerinnen und Wähler, die die NSDAP nicht wählen wollten, intuitiv kein Kreuz gesetzt und einen leeren Stimmzettel abgegeben. Solche ungültigen Stimmzettel gab es sehr viele. Die wurden dann aber bei der Auszählung nicht als Ablehnung, sondern einfach als Zustimmung gewertet. Diese Details waren damals natürlich nicht allgemein bekannt. Sehr wohl aber dürfte zumindest den politisch Gebildeten unter den Zeitgenossen klar gewesen sein, welche Aussagekraft die Wahlergebnisse wirklich hatten. Die liberale Vossische Zeitung hatte sogar im Vorfeld versucht aufzuklären. Mehr als extrem vorsichtig formulierte, betont neutral klingende Umschreibungen des Sachverhaltes waren ihr freilich nicht möglich gewesen. Wegen ihrer politischen Ausrichtung wurde sie besonders argwöhnisch beäugt und stand unter großem Druck. Heute wird in der Regel argumentiert, die reale Zustimmung zum Dritten Reich sei im Verlauf des Jahres 1933 stark gewachsen. Das wird sehr wahrscheinlich so gewesen sein. Aber eine solche Argumentation muss sich auf andere Indizien stützen als auf das Ergebnis der Wahlen vom 12. November. Ironischerweise war das damals ausgerechnet im Ausland, dass zur Abstimmung einer gemeinsamen Politik gegen das Dritte Reich eine realistische Lageeinschätzung bitter nötig gehabt hätte, am wenigsten möglich. Im Angesicht der scheinbar überwältigenden Zustimmung der Deutschen zu ihrem neuen Regime schwanden in den Hauptstädten Europas und Amerika die Hoffnungen auf eine baldige Abkehr des Reiches von seiner aggressiven Außenpolitik. Warum man dann aber nicht bereits jetzt schon konsequent daran ging, eine gemeinsame diplomatische Front gegen Deutschland zu errichten, das werden wir in späteren Folgen ausführlicher behandeln. Pharao oder Pharaoh Bank war im 18. und 19. Jahrhundert ein beliebtes Kartenspiel. Heute kennt es kaum jemand mehr. Eine ganze Reihe von Redewendungen aus dem Spiel existieren aber heute noch. Zum Beispiel sagt man immer noch Paroli bieten, wenn man sich gegen jemanden zur Wehr setzt. Das war ursprünglich ein bestimmter Spielzug bei Pharao, bei dem man die Ecke einer bestimmten Karte nach oben bog, um zu signalisieren, dass man den eigenen Einsatz erhöhte. Der riskanteste Spielzug bei Pharao wurde durch den Ausruf Wabank angekündigt. Zu Deutsch heißt das, es gilt die Bank. Damit erhöhte man seinen Einsatz auf die Höhe der aktuellen Bankeinlage. Glückte das Wabank-Spiel, hatte man die Partie so gut wie gewonnen. Hatte man Pech, war man ruiniert. Ob Adolf Hitler jemals Pharao gespielt hat, ist mir nicht bekannt. Aber schon damals war Wabank längst eine stehende Wendung geworden für besonders riskante politische Manöver. Und deshalb überraschte es nicht, dass der Naziführer einmal von sich selbst behauptete, ich habe in meinem Leben immer Wabank gespielt. Auch im Oktober und November 1933 hatte Hitler Wabank gespielt und gewonnen. Die erste Sitzung der Reichsregierung nach den Wahlen wurde für den Naziführer zum Triumph. Ausgerechnet Franz von Papen, der Mann, der ihn ein Jahr zuvor noch schnöde abgewiesen hatte und nur wenig später glaubte, ihn ohne Schwierigkeiten an die Wand zu quetschen, dieser Mann stand nun auf, um ihm persönlich zu gratulieren. In 9 Monaten ist es dem Genie ihrer Führung und den Idealen, die sie neu vor uns aufrichteten, gelungen, aus einem innerlich zerrissenen und hoffnungslosen Volk ein geeintes Reich zu schaffen. Wohl noch nie in der Geschichte der Nationen ist einem Staatsmann ein solches Maß gläubigen Vertrauens entgegengebracht worden. Das deutsche Volk hat damit zu erkennen gegeben, dass es den Sinn der Zeitenwende begriffen hat und dem Führer auf seinen Wegen zu folgen entschlossen ist. Als Papen geendet hatte, erhoben sich alle Minister, Nazis wie Autokraten, und reckten ihrem Führer den rechten Arm entgegen. Mein Name ist Jonas Stephan und das war Folge 3345 von Deutschland 3345. Für alle diejenigen, die diese Folge direkt am Montag hören, entschuldigt bitte die Verspätung. Wegen der Verspätung werde ich hier jetzt auch auf weitere Danksagungen und Hinweise, die ja sonst in die Abmoderation gehören, verzichten. Bis auf einen ganz kleinen und kurzen Hinweis. Das hier ist die vorletzte Folge der aktuellen Staffel. Und damit hören wir uns nächste Woche wieder zur letzten Folge Deutschland 3345 vor der Sommerpause. Bis dahin.